Die Welt ist eine Schule, in der die Schläfer aufgeweckt werden. Du bist jetzt ein wenig wach. So wach, dass du nie wieder einschlafen kannst. Jan-Willem van der Wetering aus Der leere Spiegel. Erstes Kapitel. Würden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Ihr Leben genauso, wie es bisher verlaufen ist, noch einmal leben wollen? Mich beschäftigt diese Frage schon seit einigen Jahren. Ich finde, es ist eine gewichtige und äußerst schwierige Frage. Denn die Beantwortung fordert eine Bewertung, die vorzunehmen für viele Menschen gar nicht so einfach ist. Hierbei sind die vom Schicksal Hochbeglückten natürlich ausgenommen, hinter denen derart famose Zeiten liegen, dass sie ohne zu zögern sagen würden, ja bitte, das Ganze noch einmal. Zu diesen gehöre ich nicht. Und so lautet meine Antwort auf die schwierige Frage, nein, ich möchte mein Leben nicht noch einmal leben. Einige Jahre und Abschnitte davon schon, als Ganzes allerdings nicht. Warum ist das so? Dahinter steckt kein Nihilismus oder gar eine Depression. Es ist ganz einfach die Erkenntnis, dass das Leben an sich eine große Herausforderung ist und es sehr viel Kraft und Mühen kostet, das Unveränderbare als gegeben anzunehmen und das Veränderbare in der richtigen Weise zu formen. Ich fand es stets schwierig und manchmal äußerst anstrengend, mich selbst zu führen, mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten zu ringen oder die Stärke aufzubringen, nicht in die Niederungen des Daseins hinabgezogen zu werden. Jeder Tag ist ein kleines Leben und ständig muss man auf der Hut sein. So schnell ist eine falsche Entscheidung getroffen oder ein unpassendes Wort gesagt. Und überall lauert die Versuchung, die Verführung, die Verblendung. Was überhaupt ist das Leben und was ist die Welt? Trotz großer Fortschritte in den Naturwissenschaften stehen wir vor einem unermesslichen Mysterium. Warum der Schritt vom Nichtsein ins Sein? Warum können wir nichts festhalten? Was ist Ich? Kann man das Ich überwinden? Was ist Ich, wenn ich das Ich überwunden habe? Wird es nach dem Tod so sein wie vor dem Leben? Der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus schreibt auf der ersten Seite seiner Schrift »Der Mythos von Sisyphos« »Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Die Entscheidung, ob sich das Leben lohne oder nicht. Alles andere ist im Grunde zweitrangig oder gar egal. Hat man sich für das Leben und gegen den freiwilligen Tod entschieden, stellt sich die Frage, wie lebt man richtig?« Denn nur wer richtig lebt, wird den Sinn des Lebens begreifen oder zumindest erahnen können. Ich glaube, dass sich diese Frage nach dem richtigen Leben heute mehr denn je stellt. Gerade wir in den westlichen Kulturen scheinen entwurzelt und orientierungslos zu sein. Als die Menschen noch tief in der christlichen Religion verankert waren, gab es fundierte Antworten. Die ethisch-moralischen Grundlinien waren klar, der Lebenssinn wurde erklärt und der Tod verbreitete weniger Angst und Schrecken als heute, denn mit ihm war die Hoffnung auf ein gutes und ewiges Leben im Jenseits verknüpft. Viele Menschen heute sind hingegen verunsichert. Die Fragen, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch, lassen sich nicht mehr so eindeutig beantworten. Hinzu kommt, dass so viele Menschen zwar den traditionellen Glauben an Gott verloren haben, aber dennoch eine große spirituelle Sehnsucht verspüren. Nur wissen die wenigsten, wie sie mit diesem Bedürfnis nach grundsätzlichen Antworten und Erklärungen umgehen sollen. Unsere westliche Welt und unser Alltag haben außer Betäubung und Ablenkung kaum etwas zu bieten. Viele suchen daher Halt und Erbauung in asiatischen und fernöstlichen Religionen oder Philosophien. Was ein schwieriges Unterfangen ist, denn den meisten von uns fehlt schlichtweg der kulturelle Hintergrund, um diese Glaubens- und Denkansätze wirklich verstehen und nachempfinden zu können. Nicht umsonst sagt der Dalai Lama, man möge sich, so man spirituell suchend sei, zunächst mit der Religion der heimatlichen Kultur beschäftigen. Das aber ist leichter gesagt als getan. Von der Kirche als Institution wenden sich zunehmend mehr Menschen ab. Und die christlichen Glaubensinhalte scheinen vielen zu eng, zu konstruiert, letztendlich zu aberwitzig. Wohl als Folge davon, gemäß dem Motto »Gott ist tot, es lebe das Ich« und aufgrund des Verfalls so mancher klassischer Werte, erleben wir eine atemberaubende Hochkonjunktur des Narzissmus und der Egozentrik. Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde das Ich eines jeden Einzelnen so sehr in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt wie heute. Jeder empfindet sich selbst als Zentrum der Welt. Jeder versucht, sich optimal darzustellen, auszuleben und zu verwirklichen. Jeder hält sich selbst für ungemein wichtig. Eitelkeit und Geiz sind keine Begriffe mehr, über die man die Nase rümpft. Dafür hat die Werbung gesorgt. Unterm Strich zähl ich, propagiert ein aktueller Slogan und fasst damit eine ganze Lebenseinstellung zusammen. Je mehr man für sich selbst herausschlägt, desto besser. Und je perfekter man sich in Szene setzt, desto größer die Anerkennung und der Erfolg. Die Uneitlen, die sich selbst zurücknehmen und sich dem angesagten Mode- und Schönheitsideal versagen, haben es schwer und stehen im Schatten. Jeder will ein Star sein. Fast alles Persönliche wird gepostet, immer mehr Leute bloggen und je individueller sich jemand gibt, desto höher ist sein gesellschaftliches Ansehen. Der Individualitätswahn beginnt damit, dass so gut wie jeder die Initialen seines Vor- und Nachnamens auf dem Nummernschild seines Autos spazieren fährt und endet bei extravaganter Kleidung, exotischen Reisen, außergewöhnlichen Wohnungseinrichtungen, eindrucksvollen Namen für den Nachwuchs oder aufsehenerregenden Hobbys und Freizeitaktivitäten. Jugend und Schönheit spielen bei all dem eine zentrale Rolle. Wer alt ist oder krank oder nur wenig attraktiv, wird in unserer Gesellschaft schnell zur unsichtbaren Person. Die Ausrichtung auf die reinen Äußerlichkeiten des Lebens ist oft verknüpft mit einer erschreckenden Rücksichtslosigkeit. Die Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber hört genau da auf, wo die Befriedigung der eigenen Interessen und Gelüste behindert oder gestört wird. Und so lässt der Kult um das Ich alte Begriffe wie Demut, Selbstlosigkeit oder Bescheidenheit zu Relikten aus der moralischen Mottenkiste verkommen. Sieht so richtiges Leben aus? Spätestens dann, wenn der glatte und glitzernde Lebensfluss stockt, im Falle eines Schicksalsschlages, einer schweren Erkrankung oder im Angesicht des Todes, erwachen viele. Gibt es etwas Schlimmeres, als auf dem Sterbebett erkennen zu müssen, dass man falsch gelebt hat? Ich erinnere mich an eine Zuschauerin meiner nächtlichen Telefon-Talkshow im WDR-Fernsehen und in Radio 1 Live, die in genau dieser Situation war. Elisabeth hieß sie, war 48 Jahre alt und todkrank. Sie rief aus einem Hospiz an und schon ihr erster Satz brachte die Sache auf den Punkt. Ich habe mein ganzes Leben immer nur an mich gedacht und deshalb denkt jetzt, wo ich bald sterben werde, niemand an mich. Und dann erzählte sie mir von ihrer Krebserkrankung im Endstadium und von dem, was seit einigen Monaten in ihr vorging. Ich habe falsch gelebt, Domian. Und jetzt ist es zu spät. Ich kann gar nicht beschreiben, wie verloren ich mich fühle. Meine körperlichen Schmerzen sind nicht das Problem, obwohl sie beinahe unerträglich werden, aber ich bin hart im Nehmen. Die Seele, die Psyche oder wie immer du das nennen magst, das ist das Problem. Es gibt keinen Ausweg und keine Hoffnung mehr. Ich kann gar nichts mehr gut machen.